Heute beginnen wir mit einer, sagen wir mal, unangenehmen Botschaft.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten.
Das ist Bundeskanzler Friedrich Merz Mitte Mai beim Wirtschaftstag der CDU in Berlin.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Das hat auf jeden Fall gesessen.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost-Stiftung.
Jeden Donnerstag streiten wir über das, was Deutschland bewegt. Diese Woche geht es um die Arbeitsmoral der Deutschen. Ich bin Sven Preger und sage, der Vorschlag von Friedrich Merz zeigt, was der Kanzler alles nicht verstanden hat. Denn er übersieht zentrale Punkte, auch um die Produktivität wieder zu steigern.
Ich bin Benedikt Neff und sage, Merz hat recht. Die Ansprüche der Leute an den Staat werden immer größer, gleichzeitig nimmt die Bereitschaft ab, etwas zu leisten. An dieser leistungsfeindlichen Kultur ist die Politik allerdings selber schuld.
Hallo Benedikt.
Hallo Sven. Ja, da haben wir uns etwas vorgenommen. Ne?
Die Arbeitsmoral der Deutschen, da hat Friedrich Merz aber auch mal wieder so richtig ein rausgehauen. Etwas differenzierter klingt das bei der Regierungserklärung im Bundestag in einer etwas anderen Tonalität.
Hören wir das auch noch an.
Leistung muss sich wieder lohnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. So werden wir etwa mit der Aktivrente freiwilliges Weiterarbeiten auch jenseits des 67. Lebensjahres ermöglichen. Wir geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Betrieben mehr Flexibilität durch eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit.
Du hast den Zwischenruf gehört, ne? Ja, sagen Sie das mal einer Pflegekraft.
Aber eigentlich, was ich wirklich toll finde, wie er auch immer wieder so schöne Begriffe erfindet in Deutschland, wie Aktivrente oder so. Also da ist wirklich so, wenn die Verwaltungen oder die deutschen Politiker irgendwo kreativ sind, dann ist es irgendwie in diesen Begriffen eingefangen.
Ich mag deinen zynischen Unterton nicht gegenüber dieser Kreativität, aber wenn du meinst, für mich hat das wirklich so einen Charakter von, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, es gab mal auf ProSieben so eine Büro-Comedy, die hat Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle gespielt und die hieß nach dem Hauptcharakter Stromberg. Aha. Und das ist so ein Typi, ganz schlimmer Chef mit allen Klischees. Daran erinnert mich Friedrich Merz immer, wenn er solche Äußerungen tut. Das hat sowas von so, der Papa hat jetzt aber mal gesprochen, das mit der Arbeitszeit, das muss jetzt aber anders werden. Da habe ich so ein ganz schlimmes Stromberg-Vibe.
Also ich überhaupt nicht. Also ich verstehe es
ehrlich auch was über dich aus.
Ich verstehe auch die ganze Aufregung nicht. Also wenn er sagt, Leistung ist wichtig in Deutschland, irgendwie wir müssen etwas tun, wir müssen arbeiten, sonst geht's abwärts mit diesem Land. Ich meine, was ist da eigentlich das Problem? Müsste doch einfach Common Sense
aber
sein in Deutschland.
Ist
wenn man
auch
euch sagt, ihr müsst arbeiten, dann seid ihr schon, Friedrich Merz ist ein Stromberg und irgendwie diese Rede ist wirklich ganz unverschämt. Was jetzt der Kanzler hier der Bevölkerung sagt, muss ich sagen, also ey,
aber sorry,
beruhigt euch mal
ein
bisschen.
Sorry, aber wenn man diese Äußerung nimmt, genau wie du sagst, er sagt eine Selbstverständlichkeit auf eine Art und Weise, von der Friedrich Merz sagt, nur Friedrich Merz hat die Welt jetzt verstanden. Mal jenseits davon kriegt er es ja auch hin, ungefähr ganz vielen Millionen von Arbeitenden nebenbei auf die Füße zu treten.
Ich habe auf dieses Argument am
Natürlich. Du hörst doch den Zwischenruf, das mal einer Pflegekraft.
Weißt du, was ich dir sagen kann? Die Pflegekraft, die 100% arbeitet, möglicherweise sogar noch zusätzliche Schichten macht und so weiter, die wird sich denken, jawohl, Friedrich Merz hat
das
recht, die fühlt sich gar nicht angesprochen. Hey, es gab eine ziemlich interessante Umfrage in der Bild-Zeitung. Ich meine, nein, das ist ja lustig, dass du jetzt lachst, oder?
Ich bin voller Vorfreude.
Ich bin bodenständig genug, um die Bild-Zeitung zu lesen und nicht in die FAZ einzurollen, wie das vielleicht andere
machen,
um sie zu kaschieren.
Also du meinst die Frankfurter Allgemeine Zeitung?
Jedenfalls, was ich sagen will, ich meine, da wurden auch viele Handwerker befragt, etc. Mhm. Sogar Leute, die sagen, Merz würde sonst sehr viel Nonsens oder Dinge sagen, die ihnen nicht passen, aber hier geben sie ihm recht, mhm. weil sie finden, ja, es gibt eine Art Leistungsfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft, es gibt Leute, die zu wenig arbeiten und es gibt Leute, die vor allem einen viel zu hohen Anspruch an den Staat haben, die immer denken, wir brauchen muss Leistungen geben. Und uns muss geholfen werden, aber sie sind eigentlich nicht bereit, irgendwie selber etwas beizusteuern. Also und das sind doch nicht die angesprochen, sondern Merz spricht die Leute an, die eben Teilzeit arbeiten, obwohl sie viel mehr machen könnten und gleichzeitig eben so ein bisschen diese Staat jetzt liefer mal Mentalität.
Ich verstehe natürlich, was du meinst, aber glaubst du nicht wirklich, dass es auch Menschen gibt, die das hören und genau den Reflex haben zu sagen, ey sorry, ich arbeite genug, vielleicht auch Teilzeit, weil ich zu Hause Kinder habe, weil ich zu Hause Angehörige pflege und noch zwei Gedanken, so Stichwort, wie logisch ist das, was Merz da sagt, mal jenseits der Debatte, die ja gut und richtig ist, die jetzt auch zu führen, aber auch sowas wie, wir werden mit Work-Life-Balance Deutschland wieder nicht nach vorne oder nicht wieder nach vorne bringen, hat natürlich was, also ja. auch Friedrich Merz wird abends vielleicht mal ein Kaltgetränk zu sich nehmen wollen.
Ja,
und,
er musste übrigens nach den Verhandlungen, wollte er ja gleich irgendwie ein paar Tage Ferien
so,
machen,
siehste?
Irgendwie nach Work-Life-Balance. Den Koalitionsverhandlungen.
Alles Work-Life-Balance.
Nein, das stellt doch niemand in Frage. Aber ich finde es eigentlich gut, dass hier wieder mal ein Kanzler ist, der wirklich ein positives Bild von Leistung, Arbeit kreiert und der auch sagt, hey, ja, wir müssen alle sozusagen Deutschland vorantreiben. Es kommt auf die Leistung jedes Einzelnen an und jeder muss etwas leisten, damit es sozusagen mit diesem Wohlstand auch weitergeht.
Was
für mich ist eigentlich der springende Punkt eher, dass halt das System oder der Staat meiner Meinung nach Teil des Problems ist. Und dazu hat vielleicht Friedrich Merz ein bisschen zu wenig gesagt, oder? Also sehr hohe Sozialabgaben, viele Zulagen, hohe Steuern, eine brutale Progression bei der Steuerlast im Mittelstand, wo man sich fragen kann, okay, also lohnt es sich in diesem Land überhaupt viel zu leisten? Lohnt es sich viel zu arbeiten? Und da finde ich natürlich steht der Staat auch in der Pflicht und er ist Teil des Problems. Also weil der Staat so ist in Deutschland, wie er ist, hat er auch genau diese leistungsfeindliche Mentalität hervorgerufen.
Aber jetzt zwei Dinge dazu. Das eine ist ja, man muss gleich nochmal vielleicht ein bisschen differenziert gucken, was ist Arbeitszeit und was ist Leistung bzw. Produktivität. Das eine muss ja gar nicht kausal damit zusammenhängen. Also mehr Zeit in Arbeit investieren bzw. in Lohnarbeit oder Erwerbsarbeit investieren, macht das Ganze nicht effektiver. Und du weißt ja, dass wir Deutschen das Volk der Dichter, Denker und Weisen sind und wir zeichnen das am Mittwochvormittag auf. Deshalb würde ich ganz gerne noch einmal die Wirtschaftsweisen mit hineinnehmen, die gerade nochmal ihre Wirtschaftsprognose abgegeben haben und sagen, also das Wachstum für dieses Jahr wird bei 0% liegen, für 26 projizieren sie 1% Wachstum und sie heben zwei Punkte heraus und davon hast du gerade auch schon welche angesprochen. Das eine ist, ja, man muss fairerweise sagen, nochmal weisen sie darauf hin, also sie weisen nochmal darauf hin, dass der Staat Flexibilität ermöglichen muss und natürlich hast du gerade auch schon hingeworfen, wir müssen auch darüber reden, was Lohnnebenkosten sind. Also jenseits der Steuern, die Sozialabgaben. Also das ist natürlich die Frage zu, wenn ich mehr arbeite, vielleicht nicht die Frage, ob es sich wieder lohnt, sondern spüre ich tatsächlich den Unterschied, den das macht für mich. Und
absolut.
Den sollte ich natürlich ein bisschen deutlicher spüren. Aber ja, da blasen die Wirtschaftsweisen natürlich in dasselbe Horn wie in den letzten Jahren auch schon.
Mhm. Aber eben, ich glaube, es kommt halt einfach vieles zusammen. Einerseits, das ist irgendwie das System, das sind die allgemeinen Bedingungen. Ich finde übrigens, dazu gehört auch ein problematisch hoher Kündigungsschutz in Deutschland, der für mich auch.
Aber du weißt, dass das historisch völlig gewachsen ist. Eine Sozialpartnerschaft in Deutschland spielt eine große Rolle.
Aber genau an solche
dessen.
Dinge müsste doch diese Regierung ran, wenn sie das ernst meint. Mit Leistung soll zählen. Wir wollen Leistung mehr fördern. Das andere ist eben flexible Arbeitszeit für Leute, die irgendwie über das Pensionsalter hinausgehen. Man muss irgendwie Frauen mehr in Vollzeitarbeit oder höhere Prozente bringen. Also, aber ich meine, das wird schon seit Jahren, sagt man das eben, die Wirtschaftsweisen kommen sozusagen immer wieder mit, vermutlich mit der ähnlichen
Aussagen.
Genau, mit der gleichen Erklärung. Aber es ändert sich sehr wenig. Und ich meine, im internationalen Vergleich, es kamen jetzt auch x Statistiken raus, steht Deutschland wirklich ziemlich schlecht
da. Wir haben zwei nochmal mitgebracht. Das eine ist so ein bisschen die Frage danach, wie viel wird denn gearbeitet, je nachdem, was man sich anguckt. Also das eine können Wochenstunden Arbeitszeit sein, das andere kann sowas sein wie Arbeitsstunden je Einwohner. Und ja, da hast du recht, wenn man sich den internationalen Vergleich anschaut, dann arbeiten die Deutschen weniger. Und zwar sowohl, was beide Sachen angeht, sowohl die Arbeitszeit pro Arbeitnehmer, aber eben auch die Arbeitszeit pro Einwohner. Und was ich nochmal eine ganz interessante Einzelzahl fand, war diese Frage nach 40-Stunden-Verteilung. Also wer arbeitet in Deutschland mehr oder weniger als diese 40 Stunden? Und tatsächlich sind knapp 40% der Menschen in Deutschland diejenigen, die mehr als 40 Stunden arbeiten. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass 60% das oder mehr als 60% das eben nicht tun. Und Stichwort, wer tut das? Pflegekräfte, also medizinische Berufe zum Beispiel, arbeiten tendenziell mehr. Selbstständige arbeiten natürlich tendenziell mehr. Und auch Menschen, die in der Landwirtschaft sind. Und die arbeiten ja Pflege und Landwirtschaft auch, sagen wir mal, sehr stark mit ihren körperlichen, physischen Fähigkeiten. Wenn du denen jetzt wirklich sagen würdest, ihr müsst noch was oben drauflegen, dann gehen die natürlich kaputt.
Die sind ja jetzt auch nicht gemeint. Wie ich natürlich vorher Friedrich Merz in Schutz genommen habe. Aber ich meine, schau dir auch noch andere Zahlen an. Also nur 38,4% der Deutschen arbeiten über 40 Stunden pro Woche. Finde ich extrem wenig. Auch hinsichtlich Produktivität steht Deutschland ganz schlecht da, oder? Also im Vergleich zu Schweiz ist irgendwie auf Platz 2 in diesem World Competitiveness Ranking. Deutschland ist auf Platz 24. Also das heißt, auch die Leute arbeiten, aber es kommt deutlich weniger dabei heraus als in anderen Ländern. Das liegt natürlich nicht primär jetzt nur an den Leuten, es liegt an Investitionsmangel, Bürokratie, es liegt auch an zu vielen kranken Leuten. Das ist auch eine interessante Statistik.
Lass uns, bevor wir dahin gucken, einen halben Schritt nochmal zurückgehen, weil ich glaube, zwei Dinge bewegen mich noch daran. Das erste ist, für die CDU ist natürlich das jetzt auch gar nicht neu. Also dieses Thema haben sie schon versucht im Wahlkampf zu setzen. Genau den Punkt, den du jetzt gerade machst, hat damals auch der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nochmal hervorgehoben.
Wir wachsen nicht mehr. Wir sind Schlusslicht. Wir steigen ab. In Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft mehr.
Genau, da ist das, was du ja gerade auch so ein bisschen raushebst. Also wie viel will eigentlich auch geleistet werden? Und ich glaube, das ist mein zweiter Gedanke dahinter, dass doch Menschen möglicherweise, wenn sie das hören, sagen, was soll ich denn machen? Also wenn man zum Beispiel guckt, wir haben eine relativ hohe Teilzeitquote bei, keine Überraschung, was jetzt kommt, Müttern, die sich um Kinder bis 6 Jahre kümmern. Das sind weit über 40% dieser Menschen arbeiten in Teilzeit, die, wenn die sowas hören, wahrscheinlich sagen, ja, was soll ich denn machen? Also das ist Care-Arbeit, die sozusagen nicht verrechnet wird wie Erwerbsarbeit, aber die sind natürlich trotzdem total die ganze Zeit im Einsatz.
Natürlich, aber ich kann dir auch andere Beispiele geben von Leuten irgendwie, die 60% arbeiten, in Berlin wohnen, in Neukölln und sich dann wundern, ach, ich kriege keine Wohnung und irgendwie alles ganz schlimm, Gentrifizierung und ich werde an den Rand vertrieben. Und da muss ich einfach sagen, ja, dann leg mal ein bisschen eine Schippe drauf, dann arbeite mal 40% mehr und dann kriegst du vielleicht eine Wohnung. Also diese Leute gibt es auch und ich würde jetzt mal vermuten, dass Friedrich Merz eher diese Menschen angesprochen hat.
Du hast einen Punkt gerade gemacht, als ich so kurz nochmal reingeschert war. Das war der hohe Krankenstand. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass
15 Tage.
Genau, 14,8 in 24.
Du legst darauf Wert, dass es nicht volle 15 Tage sind.
Nicht volle 3 Wochen.
In der Schweiz ist es übrigens etwa die Hälfte davon. Und ich meine, da möchte ich jetzt dich auch mal fragen, woran liegt das? Ich verstehe das gar nicht.
Das liegt vor allen Dingen daran, glaube ich, als jemand, der jetzt in beiden Ländern gelebt hat oder lebt, dass vor allen Dingen das System der Krankenversicherung in der Schweiz neutral ausgedrückt andere Anreize schafft. Also was ich damit meine ist, dass Kranksein mich in der Schweiz mehr kostet. Also das muss man vielleicht kurz erklären. Es gibt in der Schweiz, wenn man die Krankenversicherung abschließt, also A, trägt man den ganzen Beitrag selbst. Es gibt keinen Arbeitgeberanteil. Und das Zweite, was es gibt, was es so, gehe ich zum Arzt oder nicht, macht, es gibt eine sogenannte Franchise. Also man legt fest, wie viel Geld im Jahr bezahlt man als von sich selbst aus, bevor die Krankenversicherung die Kosten übernimmt. Und je höher ich diese Franchise lege, also sage, hey, 2000 Franken im Jahr zahle ich erstmal selbst, desto niedriger ist mein Monatsbeitrag. Das heißt, eine hohe Franchise schafft einen Anreiz, einen niedrigen Krankenkassenbeitrag monatlich zu zahlen. Das bedeutet aber wiederum auch, ich überlege mir dreimal, ob ich zum Arzt gehe, weil die ersten 2000 Franken zahle ich selbst. Und noch ein Gedanke, es kommt noch ein Selbstbehalt in der Schweiz obendrauf.
Aber ich glaube eben, dass sich die Leute, ganz ehrlich, diese Gedanken gar nicht machen. Ich meine, ich bin Schweizer, was du mir jetzt erzählt hast.
Hast du gar nicht gewusst.
Habe ich gar nicht gewusst, genau. Und ich glaube, ganz viele Schweizer wissen das nicht. Und die gehen trotzdem, und die gehen einfach trotzdem häufiger arbeiten. Also ich glaube schon, das ist auch eine Art Einstellung zur Arbeit und Mentalität, die da zum Ausdruck kommt. Aber bei dir nehme ich jetzt an, in Deutschland warst du immer krank, und seit du jetzt in die Schweiz gekommen bist, kommst du regelmäßig zur Arbeit.
Großartige Unterstellung.
Es ist eine Frage.
Nein, das stimmt. Das möchte ich. Ich möchte das weder bestätigen noch eine
Verlangen. Nein, aber auf jeden Fall, ich meine, diese. Eben dahinter steckt vermutlich schon, wie du sagst, also dass Deutschland Fehlanreize macht und gleichzeitig auch, glaube ich, schon irgendwie ein größeres Problem, das irgendwie die Politik auch darüber hinaus anschauen muss.
Guck mal, was mich nochmal bei den Krankentagen, eine Sekunde noch zu bleiben, umtreibt, ist, wenn man das vergleicht. Also Deutschland hatte eben 2024 fast 3 Wochen mit 15 Tagen. Mhm. 2005 lag das noch bei 9,2, also sagen wir mal nicht ganz 2 Wochen, 10 Tage. Und das ist natürlich schon eine Entwicklung, die man sieht. Also wie viel hat Corona dafür gesorgt, dass Leute doch mehr Sorge haben vor Infektionskrankheiten und so. Also es gab auch Ereignisse, die das natürlich mit geprägt haben. Und ihr in der Schweiz seid mit Corona zum Beispiel anders umgegangen, so dass sich die Zahlen möglicherweise nicht so stark verändert haben. Aber das ist so ein bisschen natürlich historisch argumentiert. Der Oliver Bäte, der ist Vorstandsvorsitzender der Allianz, der hat genau dieses Problem nochmal sehr explizit auch betont.
Es geht nicht darum, den Menschen soziale Sicherheit wegzunehmen. Nur wenn wir in Deutschland doppelt so hohe Krankenstände haben wie überall anders auf der Welt, dann ist man entweder in einem kranken Volk, und das kann ich mir nicht vorstellen, oder man hat die falschen Anreizstrukturen.
Also um so ein bisschen exakt das, was du sagst, mal jenseits von krankes Volk, ist natürlich ein bisschen unglücklich gewählte Formulierung.
Klingt,
aber ich glaube,
21. Jahrhundert.
Genau, aber ich glaube, ich vermute mal, das wird er so nicht meinen, aber er sagt eben auch das, was du gerade auch nochmal rausstellst, zu sagen, ja, möglicherweise sind die, das hört sich immer so blöd an, Anreizstrukturen nicht richtig, aber die entscheidende Frage ist ja, was ist mit diesen Zwischenfällen? Du könntest vielleicht arbeiten gehen oder nicht. Es gibt in der Schweiz auch so etwas wie teilweise Krankschreibung, also dass man sagt, hey, weiß ich nicht, 50% deines Arbeitspensums kannst du arbeiten, 50% bist du krankgeschrieben. Also es gibt so schon Dinge,
genau,
die
und ich meine, da
sind
wir ja generell bei einem Punkt, also wo man das Gefühl, Deutschland redet immer von der Flexibilisierung und der Nötigkeit von mehr Flexibilität, aber das Land schafft das nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein zentraler Punkt, und da steckt auch diese ganze bürokratischen, verkrusteten Strukturen von Deutschland, die man wirklich mal challengen müsste mit mehr Freiheit, mit flexibleren Modellen, wo man die Leute eben, und zwar gar nicht mit irgendwie Verboten oder wie vorher gesagt wurde, indem man den Leuten etwas nimmt, sondern indem man ihnen Möglichkeiten aufzeigt. Wenn du weiterarbeitest nach der Pension, dann kann das für dich interessant sein, dann bekommst du mehr Geld, wir werden das weniger besteuern und so weiter. Also
wir haben natürlich tatsächlich in Deutschland auch im Vergleich eine sehr niedrige Quote der Menschen zwischen 60 und 64, 60 und 65, also die auf die Rente zugehen, die noch arbeiten, also nicht nur die schon in Rente sind, sondern auch die davor. Und Oliver Bäte hat das in einem Gespräch auch nochmal herausgestellt, gesagt, der zentrale Faktor ist eigentlich tatsächlich, Frauen/Mütter aus diesen Teilzeitpensen auch wieder in Vollzeit oder in größere Teilzeitpensen hineinzuheben, weil das natürlich auch Leistungsfähigkeit ist. Und da sind wir bei ganz gut, wie organisierst du dann Betreuung? Wer macht Care-Arbeit? Kann man Care-Arbeit wirtschaftlich irgendwie messen oder organisieren oder so? Da machst du natürlich Riesenfässer auf. Und ich will nur einfach sagen, wenn der Merz das so sagt, dann übersieht er, diese ganzen Faktoren, da reden wir über gesellschaftlichen Wandel und so, und da tut er so, als ob das keine Rolle spielen würde, jenseits der Frage nach Bürokratieabbau.
Aber das finde ich eben, weißt du, er wollte doch einfach mal ein bisschen sensibilisieren für diese Thematiken. Und ich finde auch, er hat sozusagen den...
Ich bin jetzt sensibilisiert.
Du bist sensibilisiert, da bin ich jetzt echt froh. Nein, aber er hat meiner Meinung nach auch zu wenig über den Staat gesprochen und was eigentlich diese Regierung liefern muss, ein bisschen zu viel über das Individuum. Aber ich glaube, es hängt am Ende beides zusammen. Also sozusagen der einzelne Bürger muss mehr tun und der Staat muss aber Bedingungen schaffen, dass er sich viel flexibler einbringen kann mit seiner Arbeit.
Ja. Und ich meine, und die Menschen, das finde ich kulturell noch spannend, so dieses viel arbeiten wollen, darf auch kein Shaming erfahren. Also wenn Leute bereit sind, ja genau, aber ich glaube, da könnte was drinstecken, dass man sagt, oh, muss das sein oder
nicht?
Ich meine,
das ist ja lustig. Ich finde, man müsste das mal vertiefen. Also es gibt, die Leute in Deutschland arbeiten eigentlich relativ wenig, aber sie sind so viel krank. Gibt es da nicht am Ende sogar auch schon fast einen Zusammenhang? Ich meine, die Arbeit ist, du kannst auch sehr viel Sinnstiftendes und Wertvolles für dich daraus gewinnen. Darum hat mich übrigens auch dein Einstieg heute in diesen Podcast, wo du gesagt hast, oh, unpopuläre Meldung, wir müssen arbeiten, schon ein bisschen stutzig gemacht.
Das war ja mit dem Augenzwinkern
gemeint. Das hören die Leute natürlich nicht raus, dieses
Aber ich finde nochmal spannend, wenn du die Deutschen nämlich fragst. Es gibt Umfragen, die je nachdem, welche Zahl man sich daran holt, es gibt Umfragen, die zeigen, dass die Deutschen eigentlich nicht mehr, sondern wenn du sie fragst, weniger arbeiten wollen. Die wollen eigentlich eine 4-Tage-Woche und spannend ist, es gibt dann auch noch einen kritischen Anteil, der sagt, der will natürlich die gleiche Entlohnung dafür haben. Also kulturell oder in der Bevölkerung merkt man schon, das ist etwas, was, also jetzt mit mehr Arbeit zu kommen, ist keine populäre Forderung. So, vielleicht kann man es so formulieren.
Aber im Grunde genommen eben, ich meine, was ja Merz da auch noch im Kern angesprochen hat, war ja vor allem diese Flexibilisierung. Also weg von der sozusagen, dass man täglich nur 8 Stunden arbeiten kann, zu einer Wochenarbeitszeit. Also, dass das überhaupt irgendwie Widerspruch auslöst, wundert mich. Und ich meine, dieses Problem wird sich vertiefen in Deutschland, oder? Also man geht davon aus, dass bis 2036 fast 20 Millionen Babyboomer in Rente gehen. Ja, also das wird... Darum sagen ja manchmal jetzt Leute auch, ja, was soll das überhaupt? In Deutschland so schlimm ist doch gar nicht. Wir sind eigentlich immer noch wirtschaftlich gar nicht so schlecht
unterwegs.
Aber
wir reden über die Zukunft.
Genau.
Reden ja nicht über
und darum
heute,
finde ich einen gewissen Alarmismus durchaus angebracht.
Jetzt hast du gerade noch einen sehr spannenden Punkt eingebracht. Und das ist auch gut und richtig, dass der von dir kommt, weil du der Jüngere von uns beiden bist. Das heißt, wir gucken nochmal so ein bisschen auf, du hast so Punkte wie Wertschätzung und Selbstwirksamkeitserfahrung mit reingebracht. In der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, aber sie kommt aus der Schweiz, aber in der Schweiz relativ prominent, auch in Deutschland, ist Jael Meyer, ist Gen-Z-Beraterin, die unter anderem sich um Fragen kümmert, also
ich
emotional.
Ich muss schon lachen über diesen Begriff Gen-Z-Beraterin. Entschuldigung, sie hat aus der Faulheit sozusagen ein Arbeitskonzept gemacht oder ein ökonomisches
mein lieber Benedikt,
Geschäftsmodell.
Ich greife ja nur auf, was du, der ihr generationell mäßig viel näher bist, an Wertschätzung und Selbstwirksamkeitserfahrung als Thema aufgebracht hat.
Gut,
und
wir hören jetzt Jael Meyer, die Expertin aus
hat
der Schweiz.
Im NDR-Interview sich dazu auch geäußert.
Wir merken in den Zahlen, in den Studien, die wir machen, dass junge Menschen vor allem wertgeschätzt werden wollen. Sie wollen Verantwortung übernehmen, sie wollen gehört werden, sie wollen sich einbringen können. Und das sind Dinge, die jedes Unternehmen bieten kann. Man muss jungen Menschen eine Perspektive im Unternehmen aufzeigen, die sie gehen können, was sie erreichen können in einem Unternehmen. Und dann sind sie auch bereit, die extra Meile zu gehen fürs Unternehmen.
Wusstest du eigentlich, dass es tatsächlich mittlerweile etliche Studien gibt, die belegen, dass Leute leistungsbereiter sind, wenn sie wirklich gut gemanagt und gut geführt werden? Also man kann das ja immer so ein bisschen, hey, natürlich versammeln wir uns dahinter, Wertschätzung, Selbstwirksamkeitserfahrung. Aber ich glaube, gute Strukturen schaffen, den Leuten klare Perspektiven schaffen, den Leuten auch zu zeigen, was möglich ist und so, das schafft tatsächlich Wettbewerbsvorteile. Also das schafft für diese Menschen einen Anreiz zu bleiben und in Gänze macht es produktiver und Unternehmen auch attraktiver.
Und ich meine, entscheidend darum ist vielleicht trotzdem gut, dass wir jetzt noch kurz auch Jael Meyer zu Wort kommen haben lassen. Eben, es braucht halt, ich weiß, es braucht sozusagen das Individuum, den Willen des Bürgers, des Arbeitnehmers, etwas zu leisten. Es braucht aber natürlich auch die Wirtschaft und es braucht die Rahmenbedingungen, die möglichst flexiblen, die der Staat bietet.
Ja, plus du schaffst sonst auch keine, das gehört natürlich auch zu weit dazu, wenn du diese Flexibilität nicht hast, willst du auch keine Investitionen ins Land holen und damit auch wieder Arbeitsplätze schaffen und so.
Aber ich möchte jetzt unbedingt auch noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen. Und das finde ich nämlich interessant, wie der Ruf, die Reputation Deutschlands in der Welt
sich
gelitten
verbessert hat.
Oder? Genau. Nein, aber ich meine, Deutschland stand mal für Arbeit, Fleiß, Tüchtigkeit, Disziplin.
Nimm dir mal Zeit, das zu genießen.
Genau, du möchtest, dass ich noch mehr Abstand mache zwischen diesen Worten. Aber ich meine, wo ist das geblieben?
Sag du es mir.
Aber hast du, oder müssen wir vielleicht zuerst klären, würdest du beipflichten, dass diese Reputation beschädigt ist?
Ja, würde ich, glaube ich. Also würde ich beipflichten. Und ich glaube auch, das, was du gerade genannt hast als Tugenden, die ja übrigens gar nicht auch so unschweizerisch sind. Also auch da,
nein,
das würde man den Schweizern ja genauso zuschreiben. Aber ich glaube auch, diese Reputation hat gelitten. Und jetzt denk an solche, also wenn man mal guckt, woran liegt das? Wenn ich jetzt so Begrifflichkeiten reinwerfe wie Elbphilharmonie, Berliner Flughafen und sowas, dann weiß man wahrscheinlich schon, ah ja, das waren so Großprojekte, die nicht so richtig geil funktioniert haben. Und das hat auch internationale Reputationsverluste natürlich nach sich gezogen.
Ja, also ich glaube schon auch, dass gerade diese, sehe das auch so, dass diese Nachrichten, die sich natürlich auch in die Welt verbreitet haben, Berliner Flughafen, die kriegen den nicht fertig, die Kosten sind immer mehr, Elbphilharmonie, eine Oper kostet plötzlich 10-mal so viel, wie man irgendwie prognostiziert
hat. Die armen Kölner.
Eine deutsche Bahn, oder? Ich meine, Entschuldigung, Schweizer lachen sich kaputt, aber nein, sie lachen nicht mehr, wenn sie irgendwie in Basel auf einen Zug warten von der Deutschen Bahn.
Die haben jetzt extra, die haben tatsächlich dafür gesorgt, dass jetzt der Eurocity zum Beispiel von aus Hamburg kommt der, glaube ich, oder aus dem Rheinland nach Zürich, der hält jetzt nicht mehr, der fährt nicht mehr bis Zürich, der wird gar nicht mehr reingelassen. Mhm. Der stoppt in Basel und da muss man umsteigen, weil die Schweiz wirklich sagt, ey, sorry, das, was da aus dem deutschen Netz kommt, Das lassen wir gar nicht mehr rein. Also es hat ja auch diese Konsequenz.
Ich habe letztens übrigens auch gerade mit einem Deutschen telefoniert, der in Tokio lebt und habe ihn auch gefragt, was denken mittlerweile eigentlich die Japaner über Deutschland und über die deutsche Arbeitsmentalität, so etwas habe ich ihn gefragt, hat mich interessiert. Und er hat gesagt, ja, das werde sehr stark wahrgenommen, dass Deutschland eben nicht mehr das Deutschland sei, was sie irgendwie früher vor Augen gehabt haben.
Ich will es nicht vergleichen, ne? Aber jetzt erklär mir mal, wie ihr Schweizer das schafft, das trotzdem aufrechtzuerhalten. Also ihr kriegt das ja trotzdem hin, zu sagen, diese Attribute, die irgendwie ähnlich waren, würde man der Schweiz, glaube ich, weiterhin zuschreiben.
Ja, also eben, wir sprechen jetzt hier über Deutschland. Ich hätte jetzt auch gesagt, viele Punkte, die ich jetzt vorher gesagt habe, hätte ich auch tendenziell auch über die Schweiz gesagt. Aber wir haben, statistisch ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also die Produktivität in der Schweiz ist deutlich höher.
Noch.
Ich glaube, wir sind innovationsfreudiger als Deutschland. Wir sind sicher auch weniger bürokratisch. Tendenziell haben wir da ein bisschen mehr.
Ihr seid digitaler,
glaube
ich.
Wir sind sicher wirtschaftsfreundlicher, schnüren die Wirtschaft weniger irgendwie mit Regeln und Gesetzen ein. Ich glaube, dass wir haben auch sicher viel mehr in die Infrastruktur generell investiert als Deutschland. Als ich von Berlin zurück nach Zürich gekommen bin, ist mir das schon auch wahnsinnig aufgefallen. Also einfach wie alles ein bisschen besser aussieht, ein bisschen qualitativ hochwertiger gemacht ist. Also das zieht sich schon irgendwie durch,
obwohl
vom Privaten ins Öffentliche.
Ich muss natürlich einmal so ein bisschen vermiesen, die Stimmung. Es gab letztes Jahr eine sehr große Debatte. Da ging es um die Einführung
sogenannten... du weißt, nein, ich wollte kommt. Darauf... Nein, aber sag es
du kannst das als Schweizer wahrscheinlich besser erklären. Da ging es um die Einführung der 13. AHV.
Absolut.
Das ist die Alters- und Hinterbliebenenvorsorge. Das ist sozusagen der wichtigste Anteil der gesetzlichen Rente in der Schweiz. Und bislang ist das eigentlich wie ein normaler Lohn 12-mal im Jahr ausgezahlt worden. Und dann ging es um die Frage, wird das zum 13. Mal ausgeschüttet? Und dann haben wir in der NZZ als eher liberale Zeitung auch gesagt, naja, fiskalisch macht das nicht so richtig Sinn, lasst mal lieber bei 12 bleiben. Und dann habt ihr urdemokratisch entschieden, dass das zum 13. Mal ausbezahlt wird. Ich möchte sagen, Riesenskandal oder anders ausgedrückt, ey, sorry Benedikt, deutsche Verhältnisse.
Ja, aber das haben ja dann auch viele geschrieben, hey, findet hier eigentlich langsam eine Verdeutschung der Schweiz statt und was ist da los, oder? Die Vergleichsabstimmung, die man dann oft herbeigezogen hat, war ja eine Abstimmung von 2012. Damals haben 67% der Schweizer gegen gesetzlich bestimmte 6 Wochen Ferien abgestimmt. Also musst du dir vorstellen, es gab eine Volksinitiative, wo man den Leuten gesagt hat, hey, jeder Schweizer, jede Schweizerin kann ab sofort 6 Wochen Ferien haben. Die Schweizer haben Nein gestimmt. Und sie haben Nein gestimmt, weil sie natürlich Angst hatten, dass das eben auf Kosten von Produktivität, auf Kosten der wirtschaftlichen Leistung geht und so weiter. Und da hat man natürlich, die Wirtschaft hat das auch gefeiert, weil wie verantwortungsvoll sind die Schweizer und wie toll und diese Bürger sind und dass man eben nicht auf den eigenen Profit aus ist. Und jetzt hat tatsächlich diese Abstimmung vom letzten Jahr ein bisschen ein anderes Bild gezeichnet, dass die Leute jetzt eben schon auch auf ihr eigenes Portemonnaie schauen, auf ihren eigenen Vorteil. Und ich glaube, das gilt es abzuwarten. Also, oder müssen wir jetzt auch weiter beobachten, wie sich das in der Schweiz entwickelt. Aber mein, wie soll ich sagen, Vorstellung oder...
Du hast schon Sorge, was das angeht.
Ja, ich glaube, dass sich da etwas verändert. Und ich glaube eben, dass
nicht zum
wir...
Guten, würdest du
nein,
sagen.
Und dass wir uns immer gern gebrüstet haben, sozusagen, wir sind eben nicht wie die Deutschen und wir sind nicht so staatsgläubig und wir wollen nicht, dass uns der Staat einfach so durchversorgt. Ich stelle fest, dass Schweizer das zunehmend auch wollen und so abstimmen.
Was uns Deutsche, und da finde ich, bist du emotional eigentlich sehr deutsch, ist dieses, also man kritisiert...
Ich bin emotional deutsch.
Du bist ein emotionaler Deutscher.
Genau.
Ein bisschen Schwarzmalerei, man kritisiert das gerne. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man Dinge versucht zu verbessern. Es ist so ein typisch deutsches Rumbepern. Dabei wird übersehen, dass wenn man auch gute Bedingungen am Arbeitsplatz schaffen würde, die Leute auch wieder gerne arbeiten würden. Das steigert die Produktivität. Also wirklich auch so Soft-Faktoren, die sind sehr undeutsch, die
ja,
zu berücksichtigen.
Aber ich, das möchte ich wirklich auch noch
das
würdigen.
Ich
finde, nein, ich finde die ganze Diskussion eben auch gut. Da gibt es jetzt auch Leute, die sagen, ja, jetzt wird da wieder so gemeckert und eben, die wollen sozusagen sagen, eigentlich ist doch in Deutschland alles super. Nein, ich finde es auch gut, dass die Deutschen meckern. Ich finde es gut, dass die Deutschen selbst kritisch ist. Das ist ja schon eben schon fast genetisch angelegt, hat man manchmal den Eindruck. Aber ich meine, das macht den Staat auch besser, sich immer wieder zu hinterfragen, machen wir es gut, machen wir es richtig, wie können wir uns verbessern? Das ist für mich auch Teil der Leistungskultur. Insofern finde ich auch die Reflexe, die jetzt da sind vom Merz, finde ich eigentlich
aber
gut.
Aber glaubst du oder glauben wir, dass Merz tatsächlich jetzt jenseits davon, dass er jetzt einen Impuls gesetzt hat, das, was wir auch gerade gesagt haben, damit vielleicht auch mal eine Debatte angestoßen wird, das finde ich als Kanzler auch total legitim. Aber wenn er das ernst meint, schafft er erst das große Fass zu drehen. Bürokratieabbau steht im Koalitionsvertrag. Wir haben mit Peer Steinbrück darüber neulich auch gesprochen und so. Also wenn schafft er diesen Wurf, ja oder nein?
Jein. Das war Machtspiel. Ich bin Benedikt Neff.
Und ich bin Sven Preger. Anregungen, Kommentare und alles, was ihr uns sagen wollt, das könnt ihr machen unter machtspiel@nzz.de.
Noch mehr Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder am Donnerstag da. Ciao zusammen.
Bis dann. Ciao, ciao.